Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Doris Szefanowske. Ein Skandalgemälde gibt es jetzt in Essen zu bestaunen. Das Bild ist Teil einer neuen Ausstellung, die in Wien schon ein echter Publikumsmagnet gewesen ist. Dazu gleich mehr. Aber nicht nur Ausstellungen ziehen aktuell die Massen an, auch Filme. Die Odyssee ist in den deutschen Kinos sehr gut gestartet. Viele wollen das dreistündige Epos auf der großen Leinwand sehen. Kultur wird also hier wieder zum echten Gemeinschaftserlebnis. Apropos Gemeinschaft. Kunst entsteht manchmal auch im Austausch mit anderen. Und auch darum soll es in der heutigen Sendung gehen. Das Skandalbild, von dem ich gerade gesprochen habe, trägt den Titel Der Ursprung der Welt. Zu sehen ist darauf der Unterleib einer nackten Frau mit gespreizten Schenkeln und frontalem Blick auf ihr Geschlecht. Gustave Courbet hat das Bild gemalt, Mitte des 19. Jahrhunderts, eine Auftragsarbeit. Und weil es lange im Privatbesitz war, wussten bis vor 50 Jahren nur ganz wenige Menschen, dass es dieses Gemälde überhaupt gibt. Inzwischen ist es berühmt, es hat immer wieder für Skandale gesorgt und selbst in der Kunstgeschichte ist man sich bis heute nicht einig, ob es sich dabei nicht vielleicht doch um Pornografie handelt. Jetzt wird das Bild zum ersten Mal in Deutschland gezeigt im Rahmen einer Ausstellung über Gustave Courbet in Essen. Eine Schau, in der es aber auch viele andere Werke zu entdecken gibt. Carsten Probst berichtet.
Wer mit dem Werk von Gustave Courbet vertraut ist, kann sich in der Essener Ausstellung auf einige seiner bekanntesten Malereien freuen. Courbets Gemälde »Die Steinklopfer« von 1849 etwa gilt in der Forschung als eine der frühesten modernen Darstellungen harter körperlicher Arbeit, viele Jahrzehnte vor Vincent van Gogh oder Adolf Menzel. Als Leihgabe war es bisher praktisch noch nie zu sehen. Ebenso einige von Courbets berühmten, immer etwas exaltierten Selbstporträts. Einige seiner schönsten Landschaftsdarstellungen von Höhlen und Quellen lassen sich hier bestaunen und natürlich der Ursprung der Welt von 1866 aus dem Musée d'Orsay in Paris. Eines seiner umstrittensten Werke, das im Original noch nie in Deutschland zu sehen war. Es hat einen kleinen Sonderplatz allein an einer Wand, aber im eher labyrinthischen Aufbau der Ausstellung stößt man erst nach einem längeren Streifzug darauf. Was Sinn macht, denn in Courbets Werk sind viele Motive miteinander verbunden. Eine kleine Tafel neben dem Gemälde erläutert, dass das Motiv mit den damaligen Konventionen der Aktmalerei bricht und dass Courbet es für die Privatsammlung des osmanischen Diplomaten Halif Sherif Pascha, genannt Khalid Bey, gemalt habe. Hierzu Co-Kuratorin Anna Brohm.
Also er hatte eine Sammlung erotischer Werke und es hat heute diese Riesenbekanntheit, aber damals war es eben nicht bekannt, weil es wirklich nur Einzelpersonen zugänglich war. Es wurde im Hause Khalid Beys hinter einem Vorhang präsentiert und dann aber wirklich in Privatbesitz bis in die 90er Jahre.
Durch die ausschließliche Betonung des erotischen Charakters von Khalid Beys Sammlung aber beziehen die KuratorInnen der Ausstellung indirekt Position. Denn in einem Teil der Forschung gilt Courbets Ursprung der Welt als pornografische Darstellung und innerhalb seines Werkes quasi als eine Art Tiefpunkt. Für die damalige Zeit war es sittlich natürlich anstößig, eine Vulva derart unverhüllt und frontal dem Blick preiszugeben. Doch zur Rezeption dieses Werkes gehört eben nicht nur seine Tabuisierung als Schmuddelbild. Jahrzehntelang gehörte es zum Beispiel auch dem französischen Philosophen und Psychoanalytiker Jacques Lacan. Dieser zeigte es wiederum höchstwahrscheinlich seinem Freund Marcel Duchamp, der in seinem Spätwerk auf einige von Courbets Aktbilder reagierte. Diese Geschichte, die das Bild ganz anders als über die pornografische Triebabfuhr sehen ließe, unterschlagen die Kuratorinnen, obwohl sie ihnen bekannt sein muss. Als Folkwang-Direktor Peter Gorschlüter die Ausstellung dann auch noch als immersiv anpreist, stellt sich eine ungute Ahnung ein, nämlich, dass das Publikum die Bilder lieber sinnlich erfahren soll, als die eigene Wahrnehmung zu reflektieren. Aber keines von Courbets Motiven ist selbstverständlich. Alle haben einen mindestens doppelten Boden. Seine Bilder blicken immer auf die BetrachterInnen zurück. In einem anderen Teil der Ausstellung soll ein Gemälde von Paul Cézanne Courbets großen Einfluss auf die nachfolgenden Künstlergenerationen andeuten. Hierzu Co-Kuratorin Sonja Pizonka.
Wir haben auch ein Zitat in der Ausstellung von Paul Cézanne, worauf er dann Bezug nimmt auf die Malweise von Courbet. Und Cézanne sagt, dass er schon sehr lange daran arbeitet, auch in diesem Stil zu malen. Courbet ist auch ein Künstler für die Künstler. Der wurde sehr intensiv von den nachfolgenden Künstlern und Künstlerinnen rezipiert.
Gerade Cézanne aber erscheint hierfür als ein eher unglückliches Beispiel. Denn dem eher konservativen Cézanne ging es seinerzeit wohl darum, Courbets radikale Neuerungen im Bild ein wenig zurückzudrehen. Für ihn war Kunst noch die Leistung eines einzelnen Genies. Courbet hingegen sah ein halbes Jahrhundert vorher aber bereits schon die Kunst als Produkt gesellschaftlicher Einflüsse. So bleibt als Fazit dieser seit langem größten Courbet-Schau in Deutschland, für das breite Publikum ist sie eine wahre Schatztruhe an Entdeckungen. Doch wer sich eine aktuelle Interpretation dieses Schlüsselwerkes der Moderne erhofft, wird vermutlich enttäuscht.
Unser Kunstkritiker Carsten Probst war das über die Ausstellung zu Gustave Courbet in Essen.
Gemeinsam oder einsam? Über Solitäre und Rudeltiere in der Kultur.
Michelangelo oder Van Gogh, einige sehr berühmte Persönlichkeiten in der Kunst, gelten als absolute Einzelgänger. Sie haben sich abgeschottet und oft exzessiv gearbeitet. Einsame Genies also, eine Vorstellung, die natürlich ganz klar auch ein kultureller Mythos ist. Wir wollen aber heute über die anderen sprechen, quasi über die Rudeltiere in der Kultur. Es geht um künstlerische Kolonien. Der Schweizer Historiker und Ausstellungsmacher Andreas Schwab hat ein Buch geschrieben über die 10 bedeutendsten Gemeinschaften dieser Art unter dem Titel Zeit der Aussteiger. Und ich habe ihn gefragt, ob denn die Maler, Schriftstellerinnen und Bildhauer in diesen Kolonien damals wirklich alles Aussteiger waren.
Ja, gewissermaßen schon. Sie haben die Städte verlassen, weil dort das Leben zu kompliziert war. Sie wollten neue Erfahrungen auf dem Land machen und dort haben sie eben Orte gesucht, die was Spezielles hatten, die eine Erhabenheit der Natur boten.
Sie beginnen Ihr Buch mit Barbizon, also etwa 1830, und Sie enden mit dem Monte Verità, dem Berg der Wahrheit oberhalb des Lago Maggiore. Das war 1900 bis 1920, da hat es da die Kolonie gegeben. Das sind 90 Jahre, also ja doch ein sehr langer Zeitraum, den Sie da untersucht haben. Was hat denn damals in der Luft gelegen, dass die Künstlerinnen und die Autoren da alle in Kolonien zusammengezogen sind?
Ja, das war die Zeit der Industrialisierung. Die Welt hat sich beschleunigt. Es sind neue Verkehrsmittel aufgekommen, Eisenbahn beispielsweise. Und genau in der Zeit, wo das Leben eigentlich viel rasanter wird, wo Neurasthenie, also die Nervosität aufkommt, suchen Künstlerinnen und Künstler ein Gegenprogramm. Also sie gehen aufs Land und sie gehen nach Barbizon. Das ist eigentlich sehr nahe von Paris. Heute gehört es praktisch dazu. Und an verschiedenen anderen Orten, in Skagen, auf Capri oder auf den Monte Verità, um dort genau was zu erleben, das die Städte nicht bieten.
Das sind ja zum Teil wirklich wunderbare Orte, wo sich da die Künstlerinnen und Künstler quasi zurückgezogen haben. Also Sie haben schon gesagt, Capri oder auch Corfu oder Ascona am Lago Maggiore, Pont-Aven in der Bretagne. Ging es da auch darum, dass es vielleicht einfach billiger ist, auch zusammenzuleben?
Ja, selbstverständlich. Es gab damals schon einen Unterschied des Preisniveaus. Also man muss sich vorstellen, die Künstlerinnen und Künstler kommen aus den Städten. Sie sind bestimmt arm im Vergleich zu dem Bürgertum. Aber wenn sie dann in Orte wie Pont-Aven oder Barbizon gehen, plötzlich haben sie mehr Geld. Also ihr Geld ist was wert und die Einheimischen werden dann zu Subjekten, für die sie sich anfangen zu interessieren.
Wie haben die denn überhaupt quasi zusammengelebt? Weil die wollten ja Kunst machen, also irgendjemand musste ja auch putzen, jemand anders musste kochen. Hatten die da Personal?
Ja, ich denke, sie hatten Personal. Sie waren in diesen spezialisierten Hotels, dort waren sie verpflegt und es wurde auch geputzt für sie. Und am Morgen haben sie vielleicht gemeinsam gefrühstückt, dann sind sie aufs Land oder in den Wald bei Barbizon gegangen, haben gemalt ganzen Tag über. Am Abend haben sie vielleicht noch gegenseitig die Gemälde angeschaut und was getrunken und am nächsten Tag war es wieder gleich. Und es waren ja auch häufig Saisonbetriebe, also im Sommer waren sie da und im Winter waren sie dann an einem Ort wie Berlin oder Paris. Also es ist eigentlich sehr selten, dass diese Künstlerkolonien ganzjährig bewohnt sind.
Und die Leute vor Ort, die hatten sich da schon auf die Künstlerinnen und Künstler eingestellt?
Natürlich, das hat man gemerkt, die bringen Geld, da kann man vielleicht denen was verkaufen. Es gab Fremdenzimmer, es gab Fremdenführer, man konnte als Modell stehen. Und gleichzeitig war natürlich das urtümliche Leben der Leute auch interessant. Also die Fischer, die auf die See gingen, das waren beliebte Motive. Es wurde auch die Landwirtschaft wurde plötzlich interessant, weil das genau in der Zeit, als sich die Landwirtschaft zu industrialisieren beginnt, fangen die Künstlerinnen und Künstler an, sich für die urtümliche Landwirtschaft zu interessieren. Also etwas, das verschwindet.
Und die Künstlerinnen und Künstler, die haben sich wahrscheinlich ja auch gegenseitig künstlerisch befruchtet. Da gab es einen Austausch zwischen denen, oder?
Selbstverständlich. Die haben ständig gesehen, was die anderen machen. Sie waren auch in Konkurrenz zueinander und mussten dann schauen, dass sie eine Innovation hatten. Das war so ein ambivalentes Verhältnis, dass sie untereinander eigentlich wie eine Gemeinsamkeit hatten. Sie waren gegen diese akademische Malerei, aber gleichzeitig mussten sie auch um die raren Futterplätze kämpfen. Das ist wie heute, dass nicht alle gleich viel Erfolg hatten.
Es gibt ja ganz unterschiedliche künstlerische Persönlichkeiten und ich kann mir schon auch vorstellen, dass das Arbeiten da im ständigen Konkurrenzdruck, dass das vielleicht für manche gar nicht so passend war. Gab es da auch Menschen, die da wieder ausgestiegen sind?
Also sozusagen Aussteiger von den Aussteigern.
Genau.
Ja, gab es natürlich auch. Sie sind dann immer auch wieder weitergezogen. Wenn ein Ort, Capri beispielsweise oder Bach-Bisson, dann zu viele waren, alle sind schon hingegangen, dann hat man sich andere Orte gesucht, vielleicht sogar Orte in Übersee. Also das ist schon so eine Suche nach Exotik, eine Suche nach einem anderen Leben, das an einem anderen Ort möglich ist. Und selbstverständlich sind sie immer wieder neue Wege gegangen.
Können Sie mir ein Beispiel nennen von Werken, wo man so direkt sehen kann, dass die sich gegenseitig beeinflusst haben?
Also beispielsweise die Skagen-Schule. Skagen ist ja der Ort, wo Ost- und Nordsee zusammenkommen, an der Nordspitze von Jütland. Und da gibt es eine Schule, die Skagen-Schule, und die haben dann Fischer gezeichnet. Und da gibt es E. von Krog, von Piers Kreuer, von Michael und Anna Anker gibt es Bilder, die eigentlich sehr ähnliche Motive haben, eine sehr ähnliche Stimmung. Und man kann dann richtig mitfühlen, wie sich so ein Ort angefühlt hat, was das für die Leute bedeutete. Man sieht es bis in die kleinsten Bildprogramme, in die Farbgebung hinein, dass da wirklich eine Schule entstanden ist.
Hat denn in diesen Künstlerkolonien überhaupt je Einsamkeit geherrscht? Und wenn ja, war das dann vielleicht besonders bedrohlich?
Es ist eine schwierige Frage. Eigentlich waren es ja alles Individualisten. Niemand wollte einfach zur Masse gehören. Und die Schule ist dann eher so en passant entstanden. Also ob sie sich einsam gefühlt haben, vielleicht vereinzelt. Also dass man sich irgendwie einem Element aussetzte, den hohen Bergen oder dem wilden Meer. Und gegen dieses wilde Meer ist ein Einzelner eben wirklich auch ein Solitär. Er kann sich machtlos und auch einsam fühlen. Und deshalb denke ich schon auch, dass dieses Gefühl des Kleinseins auch irgendwie zu den Künstlerkolonien dazugehört.
Anfang des 20. Jahrhunderts, als sich Menschen zum Monte Verità aufgemacht haben, da gab es ja viel Druck und Konkurrenz in den Städten. Es gab einen stärker werdenden Nationalismus und ein allgemeines Krisengefühl. Das hört sich ja jetzt für uns alles auch sehr aktuell an. Ist denn heute die Zeit wieder reif für neue künstlerische Kolonien?
Ich denke, es hat sich natürlich das mediale Umfeld gewandelt. Wenn ich heute an einem fernen Ort wie oder auf dem Monte Verità bin, bin ich ja sofort verbunden, gleichzeitig auch in den Städten. Aber ich denke schon auch, dass man sich wieder anfängt zu interessieren für diese Aussteiger, für diese Alternativerfahrung. Das hat schon mit diesen Krisenerfahrungen zu tun. Und deshalb sehe ich schon auch eine Parallele von damals zu heute. Und vielleicht genau deshalb ist es heute interessant.
Es wurden ja da auch Ideen entwickelt, soweit ich das weiß. Vegetarismus zum Beispiel.
Ja, das war damals natürlich vollkommen neu, dass sich jemand nur vegetarisch ernährt, dass man also Die Gründerin des Monte Verità, Ida Hoffmann, hat gesagt, Fleisch ist Leichenfraß. Es gibt keine moralischen, es gibt keine ethischen Argumente, dass man Fleisch isst. Und sie haben dann dort wirklich konsequent drauf verzichtet. Und die meisten Gäste, die dorthin gegangen sind, haben sich auch dran gehalten. Es gab dann allerdings immer einige, die hinunter nach Ascona gegangen sind, um dort ihr Ossobuco zu essen.
So, so. Der Schweizer Historiker Andreas Schwab war das zu künstlerischen Kolonien in unserer Reihe Gemeinsam oder einsam über Solitäre und Rudeltiere in der Kultur. Auch die folgende Künstlerin ist keine Einzelgängerin. Alexandra Grant erforscht Sprache und übersetzt literarische Texte in monumentale Bilder. Die US-Künstlerin hat lange in Europa gelebt. In Deutschland ist bisher trotzdem vor allem ihr Lebenspartner bekannt, Hollywood-Star Keanu Reeves. Alexandra Grant stellt jetzt zum allerersten Mal in einem deutschen Museum aus, im neuen Museum Nürnberg. Und für die Schau Ein Stern genügt, um an das Licht zu glauben, da hat sie mit Werken von 8 Autorinnen gearbeitet. 4 davon stammen direkt aus der Region. Julie Metzdorf hat die Ausstellung gesehen.
8 Bilder, jedes fast 4x4,5 Meter groß, zusammengesetzt aus mehreren Papierbahnen. Angeordnet in einem riesigen, achteckigen Raum beziehen sich die Arbeiten aufeinander, bilden Nachbarschaften. Was alle Bilder und das gesamte künstlerische Werk von Alexandra Grant verbindet, ist die Literatur. Im Zentrum der Arbeiten steht stets ein Text.
I had experienced literature as a child with a Scottish father.
Ich habe Literatur schon als Kind als etwas erlebt, das Halt geben kann. Mit einem schottischen Vater und einer amerikanischen Mutter, deren Eltern Einwanderer waren und aus anderen Ländern kamen, habe ich verstanden, dass ihnen Literatur Halt gegeben hat. Und ich war sicher, dass sie auch mir Halt geben würde, über Sprachgrenzen und nationale Grenzen hinweg. Deshalb habe ich früh entschieden, mich in meiner Kunst mit literarischen Texten zu beschäftigen.
Für die Ausstellung in Nürnberg hat sich Alexandra Grant mit 8 Autorinnen vom 13. Jahrhundert bis heute auseinandergesetzt. 4 von ihnen haben einen direkten Bezug zu Nürnberg. Da ist etwa Christina Ebner, die als Nonne im Kloster Engelhardt bei Nürnberg gewirkt hat. Alexandra Grant hat aus Ebners Engelthaler Schwesternbuch eine Passage ausgewählt, die eine Vision beschreibt, in der sich die Blätter eines Baums in Sterne verwandeln. Der in purpurnen, geschwungenen Lettern gehaltene Text teilt sich an einer Mittelachse. Rechts erscheint er im deutschen Original, links auf Englisch. Dazu gerahmte Medaillons mit comichaften Zeichnungen auf einem Untergrund aus tausenden kleinen Sternen auf Dunkelblau. Die Zitate aus der karolingischen Buchmalerei sind überdeutlich. Trotzdem wirkt die Arbeit frisch und modern. Mit verdünnter Acrylfarbe sind mit schwungvoller Geste mehrere Halbkreise frei über das Papier geworfen. Olympia Kontopidis vom Neuen Museum Nürnberg.
Sie wählt einen passenden Font, eine passende Schriftart für die Textpassagen aus und layoutet diese dann digital am Computer. Und dieses digitale Textlayout wird dann mit Siebdruck auf diese großen Papierbahnen gedruckt. Und dann beginnt der Malprozess, indem sie mit verschiedensten Medien von stark verdünnter Acrylfarbe, die wie Wasserfarben aussieht, bis zu Filzstift und Buntstift auf diesen Text reagiert. Und so entsteht dann dieses Gesamtkunstwerk, was zwischen Schrift und Bild changiert.
Allein die Typografie verleiht den Texten eine Art emotionalen Mantel. Das Gedicht Sunglasses von Pauline Füg erscheint in einer Schrift, die aussieht, als hätte man die Flugbahnen von Bienen mit einem Faden nachgelegt. Ein Roman von Maria Katharina Stockfleth aus dem 17. Jahrhundert über die Tugend einer Frau sieht aus wie gestickt.
Beim Lesen erleben wir emotionale Reaktionen, die sich nicht unbedingt in Sprache ausdrücken lassen. Das ist es, was ich mit meinen Bildern zu zeigen versuche. Die Emotionen beim Lesen, die Gefühle, die bestimmte Erzählungen in uns auslösen, können zu einer gemalten Spur werden. Es ist nicht einfach nur Schrift. Die Empfindungen können sich in Farbe und Bewegung verwandeln.
Grants Themen bzw. die Themen ihrer ausgewählten Texte reichen von Spiritualität über Mutterschaft bis zu Migration, Ausgrenzung und Selbstbehauptung oder auch die Frage nach Wahrnehmung und Wahrheit, wie etwa Konsens auf der Grundlage eines Textes von Olivia Wenzel. Die Schrift wirkt hier wie gemeißelt.
Ein starker Farbkontrast dominiert die Komposition. Über einem schwarzen Grund mit blauen Lettern prangt in der Mitte eine leicht gestauchte Kugel in Gelb-Gold. Das wirkt streng und irgendwie ägyptisch, auf jeden Fall sehr geheimnisvoll. Der Text beschäftigt sich mit der Idee von Zustimmung und vielleicht auch von Uneinigkeit. Es beginnt mit einem Kleid, dem berühmten Internet-Meme des schwarz-blauen Kleides, das eine kleine, aber doch beträchtliche Gruppe von Menschen als gold-weißes Kleid wahrgenommen hat. Diese Vorstellung, dass Menschen dieselbe Situation völlig unterschiedlich sehen können, finde ich sehr interessant.
Die US-Künstlerin Alexandra Grant stellt erstmals in Deutschland aus in Nürnberg. Das war ein Beitrag von Julie Metzdorf. Es hat erst einen Regisseur wie Christopher Nolan gebraucht, damit sich endlich wieder jemand an Homers Odyssee herantraut. Nolan gehört zu den wenigen Autorenfilmern in Hollywood, denen die Studios überhaupt das Budget geben, das man für so ein Großprojekt braucht. Ein Regisseur ohne eigenes Handy, wie jetzt Hauptdarsteller Matt Damon verraten hat. Eine Textnachricht von Nolans Frau und Produzentin hat ihn vorgewarnt, dass da gleich ein Anruf kommen wird unter einer unbekannten Nummer. Das Ergebnis ist ein Film, der definitiv das Zeug zum Blockbuster hat. Dabei ist es ein Stoff mit einer langen Filmgeschichte. Warum also fasziniert uns diese alte Geschichte eigentlich immer wieder? Dieser Frage ist unser Filmkritiker Christian Berndt nachgegangen.
Vorwärts! Odysseus und seine Gefährten im Kampf gegen gigantische Krieger. Das erste Mal seit Jahrzehnten wagt mit Christopher Nolan, ein Regisseur, wieder eine Verfilmung von Odysseus Heldenreise, die auch Odysseus Begegnungen mit allen möglichen Sagenwesen einschließt. Schon 1905 gibt es die erste Odyssee-Verfilmung. Der Stoff eignet sich ideal für das frühe Kino, weil Regisseure gerne Szenen mit exotischem Schauwert und Fantasy-Elementen im Stil von Tableau Vivant aneinanderreiten. Nach der Stummfilmzeit gibt es erst 1954 wieder eine nennenswerte Odyssee-Verfilmung. In Die Fahrten des Odysseus spielt Kirk Douglas den Helden als kraftstrotzendes Mannsbild, das clever den Göttern trotzt. Aber in seiner inneren Unruhe ist er zugleich ein geradezu existenzialistischer Held.
Ich glaube, es wohnen zwei Seelen in mir. Die eine ruft mich zurück. Zurück nach Haus und Herd. Aber die andere treibt mich immer wieder hinaus in die Welt und auf das stürmische Meer.
Antikenfilme boomen in den 50er Jahren, aber die Odyssee wird nach 1954 nicht mehr fürs Kino verfilmt. Stattdessen gibt es ab den 60er Jahren Fernsehmehrteiler über Homers Epos. 1968 kommt eine aufwendige Odyssee-Serie von Franco Rossi ins italienische Fernsehen, die den Mythos ernst nimmt und die enge Bindung der Helden an ihre Götterwelt zeigt. Odysseus ist hier ein sehr nachdenklicher Held.
Ich wollte Ihnen meinen Willen nicht aufzwingen. Ich wollte Ihnen nicht mehr befehlen, wie ich es als Ihr Feldherr getan hatte. Wenn ich das Vertrauen der Gefährten zurückgewinnen wollte, dann musste ich ein Beispiel geben.
Odysseus ist ein verständnisvoller Anführer. Dieses moderne Heldenbild zeigt auch die US-amerikanische Serie Die Abenteuer des Odysseus von 1997, in der Odysseus nicht nur sorgsamer Anführer, sondern auch sensibler Ehemann ist, der sogar bei der Geburt seines Sohnes mithilft. Auch hier idealisiert der Film Odysseus, obwohl dessen Charakter bei Homer äußerst zwiespältig beschrieben ist, meint der Althistoriker an der Universität Heidelberg, Jonas Osnabrücke.
Die Adjektive, die ihm zugeordnet werden, also der Listenreiche, was einerseits die kluge, die hilfreiche List, aber auch das Lügnerische, ja, das Bösartige beinhaltet, der Polytropos, also der Vielgewendete, der herumirrt. Also er ist ein sehr ambivalenter Charakter. Ich glaube, das macht auch den Reiz aus. Ja. Er tötet, er mordet, er weint um seine Frau und seinen Sohn, die er vermisst, und seine Leute, die er verloren hat. Also es ist ein sehr menschlicher Charakter. Ich glaube, deshalb ist er so sehr anschlussfähig.
Das ist wohl auch der Grund, warum die Odyssee in vielen Filmen als Grundmotiv auftaucht. Von Jean-Luc Godards Die Verachtung bis zu Der Blick des Odysseus von Theo Angelopoulos.
Meine liebste Odyssee-Verfilmung ist Oh Brother, Where Art Thou? Von den Coen-Brüdern, wo die Odyssee in den Südstaaten während der Great Depression spielt und George Clooney als Ulysses der perfekte Trickster ist. Also auch ein überzeichneter Odysseus, aber das ist eine wunderbare Transposition des Stoffes.
Vom blinden Seher Theresias bis hin zu den Sirenen tauchen in dieser postmodernen, verspielten Odyssee-Variation aus dem Jahr 2000 zahlreiche Motive aus Homers Epos auf. Nach einer langen Pause gibt es erst in jüngster Zeit wieder in der Antike angesiedelte Odysseus-Kinofilme wie Rückkehr nach Ithaka von 2024. Der Film setzt ein, als Odysseus in die Heimat zurückkehrt. Der Hof ist bevölkert von Freiern, die Odysseus' Gattin Penelope heiraten wollen. Odysseus schlachtet sie allesamt ab. Penelope ist entsetzt.
Ein Schlachthaus. All die Jahre hielten wir am Frieden fest.
Odysseus ist ein traumatisierter Veteran, der den Krieg mit nach Hause bringt. Auch Christopher Nolan greift in seinen neuen Film das Motiv der Kriegstraumatisierung auf und zeigt Odysseus als einen vom Grauen des Krieges erschöpften Kämpfer. Noch nie wurde in einer Odyssee-Verfilmung das Soldatische so betont. Odysseus und seine Gefährten tragen auch während ihrer Irrfahrt weiter Rüstung. Sie sind nicht Entdecker, wie sie auch in der Odyssee angelegt sind, sondern bleiben Krieger. In Nolans Film leidet Odysseus an der mutwilligen Vernichtung der Hochkultur Trojas. Damit wirkt Nolans Film wie eine aktuelle Warnung, die Zivilisation nicht aus Lust an der Zerstörung aufs Spiel zu setzen. Der Krieg ist in den neuen Verfilmungen von Homers Epos präsent, wie vielleicht noch nie in der Kinogeschichte der Odyssee.
Die Odyssee in der Filmgeschichte und heute, das war ein Beitrag von Christian Berndt. Über die kurzfristige Ausladung der Musiker Danger Dan und Igor Levit aus der ZDF-Sendung Die Anstalt haben wir bereits berichtet bei Kultur heute. Inzwischen ist die Sendung in der ZDF-Mediathek verfügbar. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Jörg Biesler.
Ja, seit gestern Abend steht sie online und in der Sendung gibt es nun ein Loch. Es ist still, während die Kamera den Flügel und das Mikrofon zeigt, an denen Igor Levit und Danger Dan hätten Musik machen sollen. Ausgeladen wurden sie, nochmal kurz zurück, weil die ZDF-Intendanz in dem vorgesehenen Song Keine Angst einen Verstoß gegen die Programmrichtlinien sieht, nämlich einen möglichen Aufruf zu Selbstjustiz, wie inzwischen konkretisiert wurde. Rechtswidrige Taten und Gewalt im Kampf gegen Rechtsextremismus würden darin nicht ausgeschlossen. Danger Dan wirft dem ZDF Zensur vor. Das ZDF räumt inzwischen ein, dass es ein Fehler gewesen sei, so kurzfristig die Einladung widerrufen zu haben. Teile des Textes werden in der Sendung nun von Machern der Anstalt, Max Uthoff, Maike Kühl und Klaus von Wagner, vorgetragen und kommentiert. Auch die Schlusszeilen, in denen liebe Grüße gesendet werden an vier Linksextremisten, die wegen Körperverletzung an mutmaßlichen Neonazis angeklagt oder schon verurteilt worden sind.
Jetzt mal ehrlich, man könnte das schon als Aufruf verstehen.
Zu was?
Ja, zu Selbstjustiz und zu Gewalt. Und das ist ja nicht das Mittel unserer Wahl.
Ich sehe das auch so. Jetzt ist es wirklich so, der Satz, wir wollen keine Selbstjustiz, ne, der ist ein Satz, der sich in München ganz selbstverständlich sagt. Aber in manchen Gegenden Ostdeutschlands eben nicht mehr, weil da ein Klima der Angst und Einschüchterung durch Rechtsextreme herrscht. Das hat uns nicht nur Danger Dan erzählt, sondern auch Aktivisten der Initiative Polylux und die Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuß.
Das ist genau die spannende Frage. Was passiert, wenn der Staat sein Gewaltmonopol nicht durchsetzt und Menschen ungeschützt sind vor Nazis? Wer springt da ein? Und was würden wir da tun?
Und ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, wie wichtig diese Debatte ist. Und deswegen hätten wir uns sehr gewünscht, dass der Künstler bei uns auftreten darf. Wir hätten es als öffentlich-rechtliche Pflicht angesehen, das Lied zu präsentieren und danach zu diskutieren.
Soweit die Macher der Anstalt. Seit gestern Abend in der ZDF-Mediathek. Gestern Abend gab es auch eine Sonderausgabe des ZDF-Kulturmagazins Aspekte zum Thema. Zur Frage, ob der Song eine Debatte über politische Gewalt anstoßen könne, sagte darin der Musikkritiker Jens Balzer.
Ich glaube nicht, dass dieser Song irgendeine Art von politischer Diskussion anregen oder auch nur weiterführen kann. Der ist ja auch irgendwie, auch glaube ich, gar nicht dazu gedacht. Der richtet sich ja nur an Menschen, die ohnehin schon der gleichen Ansicht ist wie Danger Dan und Igor Levit selber. Worum es geht, ist, den Leuten Mut zu machen und den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie nicht alleine sind. Also es ist ein klassischer, wie man sagt, ein Empowerment-Song.
Jens Balzer in einer Aspekte-Spezialausgabe zur Ausladung des Musikers Danger Dan aus der ZDF-Kabarettsendung Die Anstalt. Debattiert wird nun ohnehin. Die Ausladung hat für maximale Aufmerksamkeit gesorgt. Aufmerksamkeit garantiert auch der Titel Welterbe. Heute beginnt in Südkorea die 48. Sitzung des UNESCO-Welterbe-Komitees. Dort wird über die Neuaufnahme von Welterbestätten beraten. 30 Orte sind vorgeschlagen, darunter auch die Waldsiedlung in Berlin-Zehlendorf von Bruno Taut, im Volksmund wegen ihrer bunten Häuser Papageiensiedlung genannt. Weitere Vorschläge sind die D-Day-Landungsstrände in der Normandie und die französische Festungsstadt Carcassonne. Der kubanische Künstler und Regimekritiker Luis Manuel Otero Alcantara ist in Sicherheit. Er wurde freigelassen und in die USA ausgeflogen. Am Mittwoch hatten wir berichtet, dass Alcantara kurz vor dem Ende einer 5-jährigen Haft von der kubanischen Staatssicherheit aus dem Gefängnis geholt und an einen unbekannten Ort verschleppt worden war.
Jörg Biesler war das mit den Kulturmeldungen. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend, Bericht nach den Nachrichten unter anderem über die Lage in der Union nach dem Rücktritt von Jens Spahn. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.